Eine Frage, die vielleicht auch dich als Führungskraft direkt betrifft. Wie verändert sich die Stimme im Laufe der Jahre? Und was kannst du selbst dafür tun, dass sie auch im fortgeschrittenen Alter kräftig, präsent und überzeugend bleibt? Thomas Gottschalk ist heute unser prominentes Beispiel, wie stark die Wirkung der Stimme mit Körperhaltung, mit Lebensenergie und Bewusstsein verknüpft ist. Du bekommst konkrete Impulse heute, wie du auch mit 50, mit 60 oder 70 Jahren mit stimmlicher Vitalität auftrittst, im Meeting, beim Vortrag oder im persönlichen Gespräch. Also hör rein und finde heraus, wie du mit gezieltem Einsatz deiner Stimme und deiner Körpersprache das Feuer der Begeisterung in deinem Team entfachst und auch langfristig kraftvoll und überzeugend auftrittst. Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
Dass die Haribo Goldbeeren in Tüten gehalten werden, geschieht zu ihrem eigenen Schutz. Nützt aber nichts. Nützt gar nichts. Haribo macht Kinder froh. Goldbeeren, noch habt ihr Zeit wegzulaufen. Ich finde, sie hatten eine faire Chance.
Man vergisst ja, wie schön Deutschland ist. 20 Jahre habe ich nicht hier gelebt, aber ich muss sagen, man fühlt sich sofort wieder zu Hause und man sieht, dass diese deutschen Wälder etwas haben, was du sonst nirgendwo auf der Welt findest.
Seit meiner Kindheit hat er mich verfolgt. In Wetten, das habe ich ihn sehen dürfen, sogar damals live noch. Und viele von uns, die aufgewachsen sind irgendwann in den 90er, 2000er Jahren, haben Thomas Gottschalk mitverfolgt. Lieber Arno Fischbacher, wir haben gehört, Thomas Gottschalk, wie er geklungen hat in den 1990er Jahren und heute, 2025. Und mir war aufgefallen, und deswegen hatte ich dir diesen Clip auch geschickt, den von heute, den 2025er Clip, dass da irgendwas passiert ist. Die Stimme klingt irgendwie schwächer. Ich hab's dir so beschrieben gehabt, irgendwie als ob so ein Bär auf seiner Brust sitzen täte und irgendwie die Atmung nicht da wäre, die Lebensenergie gewichen wäre und er einfach nicht so frei spricht wie sonst. Und darum soll es heute gehen, nämlich was passiert mit der Stimme im Alter? Was bedeutet das Altern gleichzeitig auch, dass wir schwächer werden in der Stimme? Oder was macht Stimme und Alter aus? Und vieles weiter. Erstens mal ein herzliches Servus in deine Richtung und du, mein Lieber, warst ja mit 20 schon 80. Erzähl,
hi. Hallo Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com. Ja, es ist so richtig, in meinen jungen Jahren als Schauspieler hatte ich tatsächlich sehr eigenartige, also ich war immer wieder in Rollen besetzt, wo ich, sagen wir als 20-Jähriger, dann am Ende einen 80-Jährigen gespielt habe. Und das klingt so paradox, aber offensichtlich ist mir das damals gar nicht schlecht gelungen. Der Hintergrund war, dass ich, offensichtlich, das ist heute meine Vermutung, warum mir das damals so möglich war, weil ich in einigen Jahren davor im Rahmen meines Zivildienstes, also meines Wehrersatzdienstes im mittleren Burgenland in einem Spital gearbeitet habe, in einer Klinik, und dort die Gelegenheit hatte, weil ich damals als einer der ersten Zivildiener, nachdem das überhaupt möglich war, relativ viel Zeit hatte, mich mit Patienten auseinanderzusetzen und ein bisschen mit Patienten zu reden und gemeinsam mit den Pflegern da ein paar nette Dinge zu tun. Und da waren sehr viele alte Menschen um mich herum in der Klinik, die mir sehr nahe gegangen sind und mit denen ich mich auseinandergesetzt habe. Und als junger Schauspieler saugst du im Grunde Eindrücke auf und diese Lebensenergie, diesen Geist, dieses, Wie fühlt sich das an? Das habe ich damals offensichtlich mitgenommen und es scheint mir gut gelungen zu sein, damals das als Schauspieler einzusetzen. Habe etwa Peer Gynt gespielt in einer Inszenierung von George Urt, damals irgendwann in den 70er Jahre. Und diese Rolle wird heute oft mit drei unterschiedlichen Schauspielern besetzt. Also mit dem jungen Peer Gynt, der da herumtollt und seiner Mutter Schwierigkeiten macht und dabei ist, ins Leben zu gehen. Dann der mittlere Peer Gynt, der als Geschäftsmann auftritt und so ein dynamischer Kerl ist, der schauen will, was kann die Welt und wo bin ich. Und der alte Peer Gynt, der dann am Ende des Lebens zurückblickt und mit diesen ganzen Dingen konfrontiert ist, mit denen man im Alter so konfrontiert ist. Ja. Aber du hast eine sehr, sehr interessante Frage gestellt am Anfang. Das hat für mich so geklungen, als wäre es unausweichlich, dass die Stimme im Alter automatisch schwach würde. Und jetzt muss man mal definieren, erstens, was ist Alter und zweitens, was heißt schwach? Du hast die Frage auf Basis von zwei Aufnahmen des Thomas Gottschalk gestellt, wo der Unterschied, denke ich, für uns alle deutlich zu hören ist. Mhm. Aber auch diese Aufnahme, die macht für mich nur ganz deutlich, was ich denke, was grundsätzlich zu verstehen ist, wenn wir über den stimmlichen Ausdruck des Menschen sprechen. Die Stimme ist der hörbare Teil der Körpersprache. Und die Art und Weise, wie du dich bewegst, wie viel Tonus in deinen Bewegungen ist, wie viel Lebensenergie du repräsentierst, in der Art und Weise, wie du gehst, wie du sprichst, so klingt's. Also das heißt auch, wenn du verspannt bist, klingt's anders und es klingt höher, es klingt weniger voll, es klingt weniger moduliert, etc. Und in der ersten Version, Thomas Gottschalk, siehst du, es ist ein Video, also wenn du dir das Video ansiehst, dann siehst du, wie er spricht, gestisch, lebendig, bewegt und so klingt's auch. Und seine Stimme klingt tiefer, weil durch die Aufrichtung, die er da repräsentiert im Körper, sitzt die Stimme gut. Das heißt, sein Zwerchfell kann befreit arbeiten. Die Stimme ist dadurch immer tiefer und voller, dynamisch, mit Auf und Ab und mit Lautstärkeunterschiede. Und in der zweiten Version siehst du, wenn du das Bild kennst, wenn du das Video kennst, einen aufrecht marschierenden Thomas Gottschalk, das ist ja ein großer, stattlicher Kerl, der allerdings seinen Oberkörper sehr festhält, also mit sehr viel Festhaltespannung im Oberkörper. Und wenn ich das für mich repräsentiere und im Oberkörper diese Spannung erzeuge, die auch verhindert, dass meine Gesten lebendig in der Gegend herumrudern beim Sprechen, dann hörst du dieses ein bisschen Eintönige, weil die Bewegung des Oberkörpers macht die Modulation. Du hörst auch einen etwas gepressten, höheren Ton, der dadurch entsteht. Und es wirkt ein bisschen heiser. Und ja, also das heißt, die Bewegungsmuster produzieren den stimmlichen Ausdruck. Das heißt aber nicht, dass jeder Mensch im Alter automatisch diese Haltespannung im Oberkörper haben muss. Menschen sind verschieden und wenn du ein wenig körperbewusst durch die Welt gehst und im Lauf des Lebens immer mal achtest und dir auch Rückmeldung holst, wie bewegst du dich? Menschen schrumpfen im Alter. Warum? Naja, weil die Muskeln ja nichts anderes können als ziehen. Das heißt, unsere eigenen Muskeln ziehen uns zusammen. Der Hals wird kürzer, vielleicht kommt der Kopf ein bisschen nach vor, ja, der Rücken wird ein bisschen krumm durch die Sorgen. Und all das wirkt sich auf den stimmlichen Ausdruck, wirkt ein auf den stimmlichen Ausdruck.
Ja, ist schon spannend, weil, wie gesagt, im ersten Moment hat es auf mich einfach so gewirkt, okay, da ist ein bisschen Lebenskraft raus. Ja? Und das wäre ja auch eine Variante. Also wenn ich dir so zuhöre, dann ist die Korrelation nicht Alter und schwache Stimme, sondern Verkrampfung, flachere Atmung, weniger Gestik, weniger Ausnutzen des körpersprachlichen Raumes. Ist das korrekt so?
Das ist korrekt. Natürlich, ja. Das ist 1:1. Mhm. Also ich meine, die Stimme kannst du isoliert nie betrachten. Die Stimme ist immer das Resultat von Bewegungen, von Muskelaktivität. Und natürlich nimmt die Muskelmasse von uns Erwachsenen ab dem, würde ich sagen, zarten Alter wohl von 35 jährlich ab, wenn du nicht gezielt durch im Wesentlichen Krafttraining dagegen arbeitest. Das ist so, und das ist aber etwas, was man selbst nicht bemerkt. Das heißt, das ist ein schleichender Prozess. Da gibt's ja keine eindeutigen Indikatoren im Körper, wo du sagst, hups, jetzt ist meine Muskelmasse schon wieder um 3% geschrumpft. Das merkst du ja nicht. Du merkst nur, dass das Stiegensteigen ein bisschen mühsamer wird oder dass, wenn du mal irgendwo zufällig genötigt wirst, eine kleine Yoga-Übung in einem Seminar zwischendurch mitzumachen und du musst die Arme heben und ein bisschen nach hinten richten und du merkst, das geht gar nicht mehr. Ja klar, weil Muskeln ziehen, pflichtgemäß, und verkürzen, wenn du nicht dagegen arbeitest und nicht also Bewegungen tust, also den Full Range of Motion, sagt mein Personal Trainer, also den Bewegungsradius, den dein Körper potenziell zur Verfügung hat, ab und zu gezielt ausnützt.
Naja, indirekt merkst du es durch Gewichtszunahme, also durch Fettzunahme. Weil wenn du weniger Muskulatur hast und deine Aufnahme an Kalorien gleich bleibt, dann wirst du früher oder später zunehmen, weil einfach weniger verbrannt wird. Also dann wirst du einfach mehr Fett aufbauen mit der Zeit. Ja?
Hm. Ist schon richtig. Dadurch merkt man es. Nur wenn du das mal merkst, dann ist es schon relativ spät. Ja, ist schon klar. Also das heißt, Freude an der Bewegung finden, ist eine ganz ernstzunehmende Grundlage für, wenn du die Ausdruckskraft deiner Stimme erhalten willst, wenn du im Leben so vor dich hinreifst, wie ich es ja auch tue. Ja? Also irgendwie, das ist ja ein Prozess, der geht bis zum Tode, von der Geburt bis zum Tode im Grunde. Und jetzt ist die Frage, wo kannst du ein bisschen etwas dafür tun, damit du zum Beispiel deine stimmliche Ausdruckskraft behältst, wenn dir das wichtig ist. Und ich denke, hier frühzeitig zu beginnen macht Sinn, denn ich meine, wir haben heute so eine Gesellschaft, wo der durchschnittliche Mensch, die durchschnittliche Frau, der durchschnittliche Mann während des Tages mehrheitlich wo still sitzt.
Oh ja.
Ja, das heißt, die Oberschenkelstrecker, also wie soll man sagen, die Knie sind angewinkelt, ne? Man sitzt. Ja, das heißt, allein schon die Bewegung, dass man mal den Fuß ausstreckt und mal schaut, was macht die Körpermitte? Bleibt die dann ganz hinten oder kann die noch ein bisschen nach vor? Da merkt man schon, dass die Muskeln sich einfach verkürzen, wenn man nichts dagegen tut. Und beim Sitzen kommt noch was anderes dazu. Die Bewegung der Arme, also dank der Ergonomie im Büro. Es gibt kaum Bewegungen, die du während des Tages machst, wo du mal über Kopf irgendwo hingreifst, zum Beispiel. Ja. Es ist kein Wunder, dass dann Schultergelenke einrosten und dass es alle möglichen Schwierigkeiten im Schultergürtel gibt, dass Nackenspannungen, dass die Menschen Kopfweh kriegen und ich weiß nicht was alles. Also das ist einfach so diese, wie soll man sagen, bei den Hühnern würde man sagen, es ist keine artgerechte Haltung. Und ich denke, das gilt für den Menschen im Büroalltag auch genauso. Also dort etwas dagegen zu tun, ist, auch wenn man es nicht unmittelbar merkt, auf alle Fälle förderlich für den stimmlichen Ausdruck.
Und wenn wir jetzt aber, wir sind ja auch ein Business-Podcast und uns hören auch viele Leute zu, die Führungskräfte sind, die vielleicht auch altern, in Anführungszeichen. Wie würdest du einer Person, die jetzt vielleicht 50, 60, 70 ist, raten, außer jetzt Krafttraining zu machen, tatsächlich ihre Stimme, seine oder ihre Stimme dahingehend zu trainieren, dass sie eben auch weiterhin vital klingen? Ich meine, es gibt ja auch, wir haben auch im Vorgespräch schon drüber geredet, ich erinnere mich an den Herrn Wolfgang Grupp, der ja auch ein großer deutscher Unternehmer ist, ich glaube mittlerweile so Richtung 80 unterwegs oder schon über 80, und der ja auch, sagen wir mal, eine sehr kraftvolle, sehr kräftige Stimme hat. Also man sieht an seinem Beispiel, dass kräftige Stimme und Alter nicht unbedingt einander widersprechen. Und dann ist eben die Frage, wenn ich jetzt in diese Richtung unterwegs bin, also so 50, 60, 70 plus, wie kann ich dann meine Stimme dahingehend vielleicht aktiv schulen oder welche Art von Atemübungen oder welche Art von Haltung oder Entspannungsübungen oder würdest du denn raten? Ich meine, es ist ja vor allen Dingen auch viel Brust. Also würdest du raten, zum Beispiel die Brust aufzudehnen oder die Brust spezifisch zu trainieren oder was sind so die Dinge?
Ganz grundsätzlich ist die Frage, wie bewusst ist dir deine Stimme? Denn der durchschnittliche Mensch merkt ja überhaupt nicht, dass sich die Stimme im Tagesverlauf verändert, dass die Stimme unter Stress höher wird, weniger angenehm klingt. Dem Durchschnittsmenschen fällt das ja nicht auf. Das heißt, wir agieren, man spricht. Das Ohr ist gewöhnt, die eigene Stimme immer wieder so zu hören, wie es heute ist. Und das Gehirn sagt, aha, es ist eh normal. Ja, so bist du halt, bist halt gestresst, klingst halt so. Also der allererste Schritt, und das ist ein wesentlicher Beweggrund, warum wir beide, Andreas, ja überhaupt diesen Podcast machen. Das ist das, was mich auch antreibt, den Menschen überhaupt ein paar so kleine Erinnerungsanker zu setzen und zu sagen, da ist etwas, das ist für die anderen wahnsinnig wichtig. Und im Sinne des Servisierens der Zuhörer, der Gesprächspartner, lohnt es allemal, sich mal bewusst zu werden, wie klinge ich eigentlich und welche ungenutzten Möglichkeiten gäbe es denn da, die mir gar nicht bewusst sind. Und wenn ich jetzt von Möglichkeiten spreche, dann fallen mir meine Hände auf, während ich jetzt mit dir spreche, weil ich könnte natürlich jetzt auch so mit verschränkten Armen da sitzen und mit dir reden. Und wenn wir dann ja noch eine Minute so weitersprechen, dann haben wir halt alle Zuhörer und Zuhörerinnen verloren, weil da kann man halt nicht zuhören. Ja? Also einfach das Bewusstsein für den stimmlichen sprecherischen Ausdruck, das ist die Grundlage, sodass ein Wunsch entsteht, die ungenutzten Ressourcen, die man halt einfach hat als Mensch, ein bisschen besser auszunutzen. So, und dann erst lohnt es zu verstehen, dass die Stimme der hörbare Teil der Körpersprache ist. Dann kann ich mich fragen, okay, unter welchen Umständen arbeitet dann aber meine Körpersprache für meine Stimme? Okay, dann kann ich sagen, probier mal den Kutschersitz. Setz dich mal einfach aufrecht hin, stell zwei Füße auf den Boden, lass mal zu, dass deine Wirbelsäule sich in die Länge streckt und siehe da, du wirst anders klingen. Du wirst es im ersten Moment gar nicht bemerken, aber da kannst du dich aufnehmen in zwei Varianten, vorher, nachher. Und da wirst du überrascht sein, wie groß der Unterschied ist, wenn du es in der Aufnahme hörst. Weil wir während des Sprechens so autopilotbezogen agieren, dass uns während des Sprechens die großen Unterschiede, die ja immer da sind, gar nicht auffallen. Also Awareness ist der allererste Schritt, Schulung des Ohrs, des Gehörs und das Bewusstmachen dieses Wechselspiels, also des großen Zusammenhangs zwischen der Körperwahrnehmung, also dass du überhaupt bemerkst, wie bewegst du dich, wo zwickt's, wo spannt's, also dass du hier qualifiziert wahrnimmst, was körperlich gerade passiert, dass du gegebenenfalls ein bisschen nachsteuern kannst. Denn die beiden zentralen Sinne für die Steuerung des lebendigen Sprechens, des guten, also des servicegerechten sprecherischen Ausdrucks, das Menschen immer wieder aufmerksam macht, sie bei der Stange hält, persönlich anspricht etc., das sind die beiden Sinnesorgane, von denen wir da die ganze Zeit sprechen. Das ist das Gehör, die Fähigkeit, sich selbst zu hören, zu lauschen und die Körperwahrnehmung, sodass du merkst, wie bin ich da gerade, wie sitze ich, wie stehe ich und was macht den Unterschied, wie kann ich es ansteuern, wie geht's anders.
Ich meine, es kann natürlich schon indirekt sein, vielleicht, dass er Schmerzen gehabt hat. Also das, wenn wir das Video dann sehen, dass das tatsächlich es insofern mit dem Alter korreliert, dass im Alter vielleicht häufiger irgendwelche Schmerzen in Wirbelsäule oder vielleicht sogar Brustwirbelsäule oder Schulter oder irgendwo stattfinden.
Ja, das ist überhaupt keine Frage.
Der Weg oder irgendeine Lungengeschichte, von der man nichts weiß. Also das wäre ja auch sozusagen eine, wo man dann doch eine Korrelation mit Alter irgendwo hinkriegen, ja.
Ganz genau. Also wenn du ihn betrachtest, wie er da mit wie nennt man die Dinge da, mit den
Wanderstecken
in der Hand Nordic Walking sozusagen marschiert durch die deutsche Landschaft, dann siehst du, dass er irgendwie ausschreitet, aber dass sein Oberkörper relativ steif bleibt dabei. Das heißt, er geht geführt, also die Füße gehen mit ihm spazieren sozusagen und der Oberkörper, also die Wirbelsäule verdreht sich nicht während des Gehens. So aus dem Gedanken der Spiraldynamik, dass in dem Moment, in dem du einen Fuß vor den anderen setzt, dass sich vom Becken auf bis zum Kopf die Wirbelsäule in so einer Art Spiralbewegung immer wieder in die eine und in die andere Richtung gegengleich dreht und dadurch so ein dynamisches Gleichgewicht gewahrt bleibt, das sehe ich bei ihm nicht. Das bleibt im Grunde der Oberkörper steif. Das kann sein, dass er Schmerzen hat oder dass er sich bemüht, aufrecht zu gehen, um vielleicht für die Kamera stattlich und forsch und agil zu wirken, das mag alles sein, ja. Aber das ist das Resultat, das wir dann hören. Auch wenn er sitzt, dann hält der Oberkörper fest und dann klingt er wirklich so, als wäre so durchaus ein bisschen gealtert, unter Anführungszeichen. Und das hat mit dem Lebensalter nichts zu tun, sondern einfach mit den Einschränkungen des Bewegungsapparat.
Ja, einen letzten Aspekt möchte ich noch mit reinbringen. Ich erinnere mich an Deepak Chopra, den kennen vielleicht viele, was so ein spiritueller Lehrer ist, der seit den 80er, 90er Jahren, ich kenne ihn noch über Vera Birkenbiel, und der hat irgendwann einmal in einem seiner Bücher beschrieben gehabt, dass Alter ein Konzept im Kopf ist. Und dass er meint, dass wir Assoziationen haben, wir müssten älter werden und das Verhalten, was dann damit korreliert, ist eine Art von Imitation. Also dass zum Beispiel ein Gottschalk irgendwann einmal in seiner Kindheit vielleicht ältere Leute gesehen hat, die sich so verhalten, die so sprechen, und irgendeine Instanz in ihm, also Spiegelneuronen, haben sich gebildet, dass wenn er in diesem Alter angelangt ist, auch so eine Art von Verhalten zeigt. Das sind unbewusste Muster. Was tatsächlich, wenn man an Spiegelneuronen denkt und wenn man drüber nachdenkt, okay, er hat jetzt die Rolle eines alten Mannes in Anführungszeichen eingenommen mittlerweile, mit 75 Jahren ist er halt schon fortgeschritten im Alter, dass dann auch, wenn es gar nicht notwendig wäre, biologisch in Anführungszeichen, das gelernte Verhalten, das er unbewusst irgendwann gespeichert hatte, alte Menschen sind so, sich dann im Außen zeigt. So die Theorie von Deepak Chopra, und die ist natürlich neurowissenschaftlich nicht so absurd.
Ja, ich denke, wie man sich selbst sieht, also wie ich mich selbst verstehe, das hat natürlich Einfluss auf meinen Habitus und auch auf die Entwicklung, die dieser Habitus nimmt. Also wenn ich zum Beispiel merke, und ich kann da durchaus von mir selber sprechen, wenn ich irgendwann vor einigen Jahren das Gefühl hatte, es ist wirklich schwer und das Stiegensteigen wird schwierig und also ich hatte in meinem Leben ja eine dramatische Episode, in der ich tatsächlich Schwierigkeiten hatte, in den vierten Stock zu gehen, ja, einfach wo es physisch unglaublich schwer ist, dann hast du das Gefühl, du wirst alt, oder? Das sind ja so die Gedanken, die da gerne korreliert sind. Das ist aber nur ein Bild im Kopf, denn umgekehrt heute, und es ist, sagen wir, 5, 6 Jahre später, fühle ich mich deutlich jünger, als ich mich vor 5, 6 Jahren gefühlt habe. Und das hat mit dem Lebensalter überhaupt nichts zu tun, sondern das hat einfach mit dem zu tun, wie ich mein Leben gestalten will.
Absolut korrekt.
Und wie ich es in der Zwischenzeit gestaltet habe. Das heißt, ich habe mir diese körperliche Lebendigkeit, die ich gerne habe und empfinde, die habe ich mir halt quasi erarbeitet in der Zwischenzeit. Und also das fühlt sich auch gut an. Und jetzt schau ich mal, wie es weitergeht. Also weißt du weißt ja nie, was der nächste Tag bringt. Aber im Grunde denke ich, dass ich diese, vielleicht auch das, was ich als junger Mensch begonnen habe im Theater, mit ganz viel Körperakrobatik, mit ganz viel Schauspieltraining, sehr körperorientiertes, wo im Grunde so ein Grundstein gelegt wird, hat mir auch mein Trainer erklärt. Der sagt, er war sehr verwundert, wie rasch ich nach meiner Transplantation da Ende 2017, wie rasch ich wieder in die Bewegungsmuster, in die Beweglichkeit hineingefunden habe. nachdem ich ja durchaus Probleme hatte, Balance zu halten und alle möglichen selbstverständlichen Dinge zu tun, Stiegen zu steigen und solche Dinge. Ja. Drum auch durchaus meine Empfehlung, wenn du jetzt das Gefühl hast, du sitzt eh den ganzen Tag im Büro und dann freut dich das Fitnessstudio nicht. Okay, das kann ich verstehen, aber denk dir die, sagen wir, irgendwelche kleinen Veränderungen, die du tun kannst, ohne dass es zur Arbeit wird. Also dann würde ich sagen, beginn mal zu gehen. Dann lass mal den Bus weg und geh mal 3 Stationen, bevor du, ich weiß nicht, in die U-Bahn einsteigst oder in den Bus oder keine Ahnung. Also kleine Dinge, dass du wieder Freude an der Bewegung findest und dass du, wenn es mal weh tut, nicht in den Schmerz hineingehst und dann quasi die Gedanken, die da automatisch kommen im Sinne, jetzt geht es los und das wird nicht mehr, wie es früher war oder so weiter, sondern dass du im Gegenteil dir denkst, so ein menschlicher Körper ist redundant aufgebaut. Also wenn die eine Seite wehtut, übernimmt die andere. Vorsicht, geh in das hinein, entwickel dein Körperbewusstsein und denk dir immer, es lässt sich das alles weiterentwickeln. Und es braucht Bewegung. Und nur gerade, weil es mal wehtut, dann die Bewegung wegzulassen, ist immer der falsche Weg. Also sich selbst als beweglich erleben, das wird auch, wenn du sagst, du willst lebendig sprechen, das wird dir da auch immer wieder sichern, dass du von den anderen als lebendig, als energievoll, als tatkräftig, vielleicht auch als führungsstark, als lenkungsstark, aber zumindest mit sehr viel Lebensenergie wahrgenommen wirst.
Ja, und das kann ich natürlich auch rückmelden bei dir. Ich meine, ich darf dir ja alle paar Monate immer mal wieder auch persönlich treffen, nicht alle 3 Monate, sondern alle paar Monate, dass wir, wenn wir uns in Salzburg oder Innsbruck immer mal wieder treffen. Und ich meine, wenn man auf dein chronologisches Alter schaut und wenn man dann dich im Alltag erlebt, das ist eine Riesendivergenz. Also du hast ein Bewegungsmuster eines jungen Mannes, wir sind auch relativ viel spaziert. Also ich weiß, wie wir in Salzburg waren, sind wir sehr viel praktisch gerannt, fast schon, also sehr schnellen Schrittes. Und du warst nie außer Atem. Also ich gebe das auch gerne als Kompliment in deine Richtung. Du lebst, was du auch predigst.
Ja. Ja. Danke, Andreas. Es freut mich. Ja, aber ich denke, es ist so. So letztlich geht es beim Sprechen immer auch um den Faktor Lebensenergie. Ja. Wenn du andere Menschen zu etwas bewegen willst, also das Potenzial zur Bewegung zumindest, muss in dir auch schon da sein. Und du weißt, also ich habe ab und zu Kunden, die jetzt durch Unfälle oder durch, ich weiß nicht welche Zusammenhänge, halt nicht so in der Gegend herumlaufen können wie andere. Also zum Beispiel einem meiner Kunden, der mich im Rollstuhl besucht hat. Naja, da kann ich nicht sagen, marschieren Sie, gehen Sie täglich. Das wäre ja paradox. Aber auch hier das Bewusstsein zu schaffen, dass irgendwo in diesem Menschen so dieser Funke Lebensenergie da ist, der sich ausdrückt, wenn es gewünscht und gewollt ist. Und wo die Einschränkungen nur vordergründig eine Rolle spielen, weil das, was letztlich sich überträgt, ist dieser innere Lebensfunke, diese Lebensfreude, diese Lust am Ausdruck, der sich widerspiegelt, selbst trotz dramatischer körperlicher Einschränkungen. Mhm. Und wenn es nur das Glühen der Augen ist, das sich dann überträgt, weil sich kaum etwas körperlich sonst noch bewegen kann, dann ist es das, was sich überträgt.
Und wenn du Glühen in unsere Augen bringen willst, dann freuen wir uns auf Spotify.
Tolle Überleitung, Andreas.
Ja, das sind Übergänge. Dann freuen wir uns auf Spotify oder Apple Podcast über positive Rückmeldungen, über Bewertungen deinerseits. Denn nur dadurch können uns auch weitere neue Zuhörerinnen und Zuhörer finden und dann auch für sich neue Ideen für ihren unternehmerischen Alltag, für ihren Alltag mit ihrer Stimme finden und dann bewusst ihre Wirkung gestalten, so wie du es jetzt kannst. Alles Liebe und Arno, wie immer, dir.
Ja, genau. So, ein kleiner Hinweis auch noch von mir. Ich denke, wenn du irgend so ein Thema hast, das dich speziell interessiert und du hast einfach auch den Wunsch, sagen wir 15 Minuten, 20 Minuten, wie heißt es so neudeutsch, Value Time mit dem Arno Fischbacher zu verbringen, dann hol dir diese 15, 20 Minuten und schau nach meinem Kalender und buch dir dort ein Telefonat mit mir. Das biete ich sehr, sehr gerne an. Und es sind immer wieder sehr, sehr spannende und manchmal wirklich tiefgreifende 15, 20 Minuten, die wir da miteinander verbringen. Und auch wenn du mich jetzt hörst, natürlich bin ich Coach und ich verdiene mein Geld, indem ich Leistung, Anregung gegen Geld tausche. Aber das wird nicht im Vordergrund stehen. Also wenn dir etwas wichtig ist und dich interessiert, sprich mit mir. Ja, möge die Macht der Stimme bis dorthin mit dir sein. Dein Arno Fischbacher.